Liebe Gemeinde, liebe Gäste, die ihr heute alle hier miteinander diesen Gottesdienst zusammen erlebt. In den letzten Wochen haben wir enorm viel Segen erlebt. Es war eine spannende Zeit mit vielen Beerdigungen, mit vielen Veranstaltungen. Wir haben Segen darin erlebt. Aber auch Leid hat uns getroffen. Es war zusammen, das war parallel. Das ist miteinander eingegangen. Kaum eine Familie in unserer Gemeinde, die nicht von schweren Nöten getroffen wurde. Und wisst ihr, Leiden, das sind keine Randerscheinungen von einigen wenigen, die halt irgendwie Pech hatten. Leiden, das ist eine Realität. Das ist eine Realität in jedem Leben. Und ich glaube, in jedem Leben der hier anwesenden Person. Ich glaube, in unseren Familien, in unseren Lebenssituationen ist immer auch Leid. Krankheit, Schmerz, Enttäuschung, Trauer. Manche sind erschöpft. Manche leiden unter Ungerechtigkeit, unter Ablehnung, Verfolgung, Zerbruch. Unsere Existenz ist manchmal bedroht. Manchmal leiden wir unter uns selber, unter unserem Versagen. Manchmal leiden wir unter dem Leben und den Herausforderungen, denen wir einfach nicht mehr gewachsen zu sein scheinen. Es gibt so viel Not. Not ist Alltag in unserem Leben. Was mich allerdings immer wieder verwundert, ist der Umgang mit dieser Not in unserem Leben. Not als Makel, Not als etwas, was verborgen bleiben muss, Not, für die ich mich schäme, Not, die ich versuche zu verheimlichen, Not, die unaussprechlich ist. Warum? Denken wir vielleicht, dass nur unser Erfolg, unser Gelingen uns liebenswert macht? Dass nur, wenn es uns gut geht, wir würdig sind, wir angenommen sind? Wie kaputt ist eigentlich eine Gesellschaft, die so handelt und denkt. Leider macht das auch bei Christen nicht Halt, diese Einstellung. Ja, der Gottlose, der Existenzlose, arme Mensch, der vielleicht irgendwo zur Tafel muss, um sich durchzubringen, ja, der hat Not. Aber du und ich? Selten, sehr selten, offenbaren wir unsere Not voreinander. Was sollte denn der andere von mir denken? Der könnte vielleicht denken, mein Glaube ist nicht so vorbildlich. Der könnte denken, ich bin gar nicht so erfolgreich, wie es scheint. Der könnte vielleicht einer denken, da ist Sünde in meinem Leben, weil mich die Not trifft. Wie oft erlebe ich auch in unseren Reihen Krankheitsnot, die jemanden trifft, die jemanden völlig schuldlos trifft, dass sie verheimlicht, verleugnet wird, weil man denkt, unser Image würde irgendwie beschädigt. Wobei Image sicherlich verschieden gedeutet werden kann. Auch bei Christen habe ich manchmal den Eindruck, dass wir irgend so ein Image uns aufbauen. Bei Jesus geht es mir doch immer gut und jeder muss doch sehen, dass ich mit Christus unterwegs bin und dass Schwierigkeiten in meinem Leben in der Kraft Jesu überwunden werden. Ist es so? Leider geraten wir viel zu oft in so eine Art Schizophrenie. Nach außen alles gut, nach innen zerrissen von Fragen, von Ängsten, von Verzweiflung. Die gute Nachricht: heute darfst du diese Fragen zulassen. die haben hier und jetzt Platz. Treue gegenüber Gott ist keine Garantie, dass unser Leben von Leid und Unglück, von Schmerzen und Leiden verschont bleibt. Jesus Christus lehrte sogar, dass wir in diesem Leben gewiss damit konfrontiert werden. Es gehört zu unserem Leben dazu. Und Menschen, die Christus vielleicht nicht kennen, aber auch ganz oft Kinder Gottes, die dann meistens im Geheimen, die fragen sich dann, wie kann ein liebender Gott das alles zulassen? Wie kann ein liebender Gott zulassen, dass bei den Namen, die wir eben verlesen haben, die meisten gefühlt vor der Zeit gehen mussten? Wie kann ein liebender Gott zulassen, dass eine Mutter von einem kleinen Jungen unter großem Leiden sterben muss? Viele Menschen, die ringen darum, Gottes Liebe, Gottes Gedanken, Gottes Wesen im Angesicht von Leid zu verstehen. Auch mancher von uns heute. Wenn Gott doch die Liebe ist, warum steht dazu im Gegensatz so viel Schmerz und Elend in einer Welt, die er doch geschaffen hat? Es fällt oft schwer zu verstehen, wie der uneingeschränkt liebende, allmächtige Gott so schlimme Dinge geschehen lassen kann. Manche betrachten die Tragödien und ziehen die Schlussfolgerung, dass Gott selbst, wenn er tatsächlich alle Menschen liebt, dann aber nicht allmächtig sein kann, weil er sonst das Leid irgendwie verändern könnte, nicht zulassen könnte. Andere wiederum ziehen die Schlussfolgerung, dass Gott, wenn er allmächtig ist und dennoch den Unschuldigen leiden lässt, dass er dann kein Gott der Liebe sein kann. Wie ist Gott? Wie siehst du deinen Vater im Himmel? Wie siehst du ihn in deinem Leiden? Gottes Wort macht zunächst einmal deutlich, Gottes Liebe schließt das Leiden nicht aus. Und es macht deutlich, wenn wir Gottes Wort lesen und uns damit beschäftigen, es gibt auch eine Antwort, woher eigentlich dieses Leiden überhaupt kommt. Schon zu Beginn der Bibel lesen wir, dass die Menschen sich belügen ließen und Gott nicht mehr wirklich vertrauten. Was dann zur Folge hatte, dass sie gegen Gott rebellierten und es vorzogen, ihre eigenen Wege zu gehen. Wir kennen das als den Sündenfall. Was wiederum zur Folge hatte, dass die Sünde und das Böse von der Welt Besitz ergriff und die Dinge auf den Kopf stellten und Leid zur Normalität unseres Lebens wurde. Das ist die letztliche Ursache des Leids. Aber es entsprach nicht dem Plan, den Gott von Anfang an hatte. Ich glaube, wir werden letztlich nie alle Gründe verstehen, weshalb Gott Leid in bestimmten Situationen zulässt, in meinem, aber auch in deinem Leben. Aber Gottes Wort beschreibt dennoch klar, wie das Böse in die Welt kam und wer letztlich dafür verantwortlich ist. Es beschreibt uns auch schon ganz am Anfang, dass Gott den Menschen eine Wahl ließ, eine Freiheit ließ, sich für ihn und sein Lebenskonzept oder eben dagegen zu entscheiden. Adam und Eva waren sehr gut geschaffen. Das Leid gehörte nicht zu ihrer Lebensrealität. Aber sie entschieden sich, den Segen und die Freiheit, die Gott ihnen gab, zu missbrauchen und die Folgen in Kauf zu nehmen. Und unter diesen Folgen leben wir. Bis heute, bis hier, bis an diesem Sonntag. Zu Gottes vollkommener Schöpfung gehörte es, dass er den Menschen den freien Willen gab, die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Doch als sie ihren freien Willen dazu benutzen, Gottes schützende Gebote zu missachten, öffnete ihre Entscheidung dem Bösen die Tür und es infizierte die ganze Menschheit. Und deshalb stehen wir hier und trauern. Deshalb ist in unserem Leben Dinge, die so schwer zu tragen sind. Im Römerbrief im Kapitel 5, Vers 12, da heißt es, denn wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen gelangte, weil alle sündigten, so kommt der Schmerz und der Kummer in unser aller Leben. Die Sünde und das Böse sind also natürliche Folgen menschlicher Entscheidungen, menschlicher Fehlentscheidungen, wenn man so will. Und die Tatsache ist, dass im Letzten die menschlichen Entscheidungen und nicht Gottes Entscheidungen dem Leid in der Welt den Raum gegeben haben. Vielleicht sagt der eine oder andere, das hinkt ein bisschen. Gewiss könnte Gott doch das Böse und das Leid einfach beseitigen. Aber wenn er das täte, dann müsste er jede menschliche Unvollkommenheit beseitigen und uns zwingen, nicht zu sündigen und nur das von ihm Gewollte zu tun. Doch damit wäre jeder freie Wille ausgeschaltet, den er uns nun mal einmal gab, damit wir uns entscheiden können, ihm nachzufolgen oder auch ihn abzulehnen. Gott möchte, dass wir uns dazu entschließen, ihn zu lieben und ihm zu folgen. Auch dann, wenn Leid zu unserem Leben dazugehören wird. Er gibt uns die Kraft dazu. Aber er nimmt das Leid nicht weg. Manchmal schon. Aber nicht im Grund. Christlicher Glaube bedeutet nicht, dass Gott uns irgendwie dazu bringt, ihn zu wählen, sodass wir dann kein Leid mehr haben. Auch nicht, dass er die natürlichen Folgen unserer Entscheidungen einfach aufhebt. Christlicher Glaube bedeutet, dass ich Jesus Christus als meinen persönlichen Erlöser wähle, der mich aus dem Teufelskreis der Rebellion gegen Gott herausreißt und die Macht des Bösen überwindet. Und wenn uns Jesus Christus durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha aus diesem Fluch der Sünde herausreißt und wir durch den bewussten und entschiedenen Glauben an ihn und an sein Heilswerk erneuert werden, die Bibel nennt es Neugeburt, dann werden wir jetzt schon aus dem Sündigen müssen, das heißt, dem anderen Leid zuzufügen müssen, herausgenommen. Herausgenommen, weiter diesen Teufelskreis zu bedienen. Und der Glaube an Christus führt Menschen an einen Punkt, an dem sie es selbst wollen, das Gute dem Bösen vorzuziehen. Und daraus kommt letztendlich wieder die Konsequenz, dass ich Trost finde in meinem Leid. Dass das Leid nicht mehr diese Sinnlosigkeit nur noch hat. Und dennoch müssen wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, anerkennen, dass Gott uns auch nicht durch den Glauben an Jesus Christus aus dem Leid in dieser Welt herausgenommen hat. Aber im Glauben finden wir eine neue Grundlage, dem Leid und der Ungerechtigkeit zu begegnen. Und darüber möchte ich sprechen. Gott lässt uns durch den Glauben an Christus ein paar Dinge erkennen. Nämlich, dass Gott selber in unserem Leiden, in Christus, noch gegenwärtig ist. Dass wir in unserem Leiden nicht alleine stehen. Kinder Gottes leben in der Gegenwart Gottes, auch in unserem Leiden. Auch wenn wir einen Menschen zu Grabe tragen müssen, ist es so, dass wir immer noch an der Hand Gottes stehen. Wir stehen da nicht alleine. Es fühlt sich so an, aber es ist nicht die Wahrheit. Wir dürfen das für uns annehmen, was im Psalm 23 so wunderbar beschrieben ist. Er führt uns durch das dunkle Todestal hin zu einem neuen, zu einer neuen Hoffnung, zu einer neuen Lebenswirklichkeit. Und er tröstet uns in unserem Schmerz. Und Gottes Wort macht sogar deutlich, wenn Gott mit uns in diesem Leiden ist, dann kann sogar das Leiden etwas Gutes hervorbringen. was wir uns nicht vorstellen können, was ein Geheimnis ist, weil ansonsten, wir können uns das kaum erklären, aber doch durch die Leidenszeiten unseres Lebens hindurch, wenn wir sie an der Hand Gottes gehen, wachsen wir, gehen wir gestärkt heraus. Paulus erklärt das im Römerbrief, wo er sagt, dass alles letztendlich, was uns in unserem Leben begegnet, wenn wir es aus der Hand Gottes nehmen können, empfangen dürfen, wenn wir mit Gott dahin durchgehen, dann bringt es uns etwas, was uns weiterbringt. Dann muss alles sogar zum Guten dienen in der Gegenwart Gottes. Und dass er uns verspricht, für die, die in Christus sind, dass er seinen Heiligen Geist, der ja wörtlich der Tröster heißt, in uns gibt. Das heißt, dass wir nicht nur Trost haben, sondern der Tröster ist in uns. Das ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist eine Realität, dass der Tröster in uns ist. Dass wir verbunden sind mit dem Trost Gottes. Schon der Prophet Jesaja, der wusste, dass der Messias Jesus Christus unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unser Leid und unsere Schuld auf sich nimmt, damit wir Erleichterung, Hilfe und Heilung finden durch das, was er für uns gelitten und ertragen hat. Und genau hier ist der Punkt, wo wir auch lernen können, im Leid und im Schmerz, den wir, wie gesagt, nicht vermeiden können, dennoch neues Leben, Trost, Hilfe und Heilung darin erleben dürfen. Das Problem vieler Menschen ist, dass sie ihre Zeit damit verbringen, herauszufinden, warum sie leiden, statt zu entscheiden, wie kann ich dem Leid begegnen. Die Frage, woher das Leid kommt, die bringt uns letztlich nicht weiter. Aber die Frage, wo ist Gott in dem Leid, die bringt uns weiter. Wo ist Jesus, die bringt mich weiter. Diese Frage beantwortet uns der Apostel Paulus zum Beispiel auf eine ganz einzigartige Weise. Saulus, der frühere Name des Paulus, der war lange Zeit seines Lebens ein sehr religiöser Mann. Er war einer der führenden Theologen der damaligen Zeit und wohl aus menschlicher Sicht war der richtig erfolgreich. Und er war ein Mann, der über andere großes Leid brachte. Der verfolgte nämlich die Christen und brachte die ans Messer, dass sie getötet wurden. Er war ein Mann, der über andere großes Leid brachte, weil er aktiv die verhassten Christen verfolgte. Also der nicht nur Leid ertragen musste, zum Beispiel durch eine Krankheit, wo wir von wissen, die er hatte, die auch nicht geheilt wurde, sondern auch aktiv am Leid anderer beteiligt war. Der also in diesem System des Leidens völlig drin war, in dem er selber litt und andere zum Leiden brachte. Er war das typische Beispiel dafür, wie jemand in das ganze Leitprinzip, so wie ich es am Anfang erklärt habe, was durch den Sündenfall entstanden ist und so weiter, komplett drin war und eingebunden war. Und diesem Saulus begegnet nun Jesus, dem Mann, der alles Leid und allen Schmerz auf sich genommen hat, so wie der Prophet Jesaja es ja weissagte. Und Saulus wird von der Liebe dieses Jesus berührt. Der wurde im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schuhen gehoben. Den hat es von seinem Reittier gehauen. Und dieser Saulus, der kehrt um zu diesem Jesus. Er gibt ihm sein Leben. Er glaubt ihm. Er lässt sich und seine Sünde von ihm heilen. Jesus reißt ihn heraus aus diesem Prinzip des Leidens. Und er folgt diesem Jesus nach, glaubt an ihn, wird durch den Glauben erneuert und die Bibel nennt es, er wird eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Auch in puncto Leiden. Aus dem Saulus wird ein Paulus, der von da an aber auch einen anderen Blick und einen anderen Maßstab auf und für sein Leben bekommt. Der Apostel Paulus, der Nachfolger Jesu, ist nun, und das ist das, was ich so verrückt finde, der wird nun ein Mann der Schmerzen. Der andere viel Leid zugefügt hat, erlebt es am eigenen Leib. Leid. Er wird der Mann des Leidens. Er wird verhaftet. Er wird gesteinigt. Er wird verfolgt. Bleibt hungrig. Bleibt krank. Unheilbar krank. Viel mehr, als wie es vorher in seinem Leben war. Und trotz der Not und dem Leid, was ihn trifft, das er real erfährt, leidet er weniger als vorher. Wie kommt das? Im Römerbrief, im Kapitel 8, gibt Paulus eigentlich die Antwort dazu. Hier sagt Paulus: Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an mir offenbart werden soll. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Hier beurteilt Paulus seine jetzige Situation von dem her, was er als Kind Gottes ist, als Erbe Gottes, was er erwartet und was er schon zur Verfügung hat als Kind Gottes, nämlich dieses Leitsystem zu durchbrechen. Seine Jetztzeit ist keine Zeit des Mangels, trotz offensichtlicher Defizite, sondern sie ist jetzt schon gefüllt mit all den verheißenen Segnungen Gottes. Er zieht das Verheißene in sein Leid und spürt, das ist sogar größer als sein Leid. Das können nur Kinder Gottes. Das können nur Menschen erleben, in denen der Tröster ist, der Heilige Geist ist. Im Prinzip ist das Ganze wie eine Waage, kann man das verstehen. In die rechte Waage lege ich mal Leid rein. Alles, was in meinem Leben leid, Krankheit, Enttäuschung und was da alles so kommt in mein Leben. Manche Menschen haben unendliches Gewicht. Und auf der anderen Seite, gibt das jetzt weg? Nein, auf die andere Seite kommt Gott rein. Seine Liebe, seine Vergebung, seinen Trost, seine Hoffnung. Seine Aussicht, was mit mir ist, so wie er mich sieht, dass ich ein Kind Gottes bin, dass er mich liebt, dass er bei mir ist, dass er mich stärkt, dass er mich tröstet. Und so funktioniert es. Das Leid ist noch da. Aber Gott ist größer als das Leid. Und das Gewicht der Verheißungen und der Liebe Gottes ist größer als alles Leid. Und das hat er verstanden, der Paulus. Die Gotteswaagschale ist schwerer als die Waagschale des Leides. Viel schwerer. Und Paulus beurteilt von dem verheißenen und zugesagten Erbe her, wir haben uns da die letzten Wochen schon mit beschäftigt, das Leben in dieser Zeit, wo er leidet, in dieser Jetztzeit. Es ist die Zeit, die biblisch sagt, bis Jesus wiederkommt. Eine mit dem Heiligen Geist gefüllte Zeit. Die Zeit der Gnade, die Zeit der Erwartung. Aber auch die Zeit der Errettung. Und sie wiegt schwerer als das Leid. Und was ganz wichtig und tröstlich ist, sie ist auch eine Zeit, die ein Ende findet. Auch das weiß Paulus. Die in die Ewigkeit Gottes mündet. Das lehrt uns die Bibel. Also auch das Leid wird ein Ende haben. Und für die Menschen, die uns schon vorgegangen sind, für die hat das Leid schon ein Ende. Diesen Blick kann nur der Jünger Jesu haben, der Nachfolger Jesu. Ohne seinen Heiligen Geist in uns ist uns dieser Blick verstellt. Die Jetztzeit bringt uns Leiden, doch was uns oft auch so niederdrückt, Paulus öffnet uns den Blick des Glaubens. Die Leiden der Jetztzeit sind nicht gleich an Gewicht der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll und die Jesus Christus schon bereitet hat. Und im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit wird das jetzige Leiden nicht bedeutungslos, aber tragbar. Das Gewicht der Leiden erdrückt uns nicht. Das Gewicht der Leiden wird vom Gewicht der Herrlichkeit emporgehoben. An uns wird die alles übersteigende Herrlichkeit aufgedeckt und enthüllt werden, sagt Paulus, und das Leiden überstrahlen. Welche Herrlichkeit ist hier eigentlich gemeint? Mir fällt ein Lied ein, das oft am Grab gesungen wird. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und Johannes beschreibt es in der Vision, die er am Ende der Bibel hat, die auch das Ende der Zeit beschreibt. Und da sagt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde mit all seinem Leid sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott kommen. Von Gott her, bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. So will dir Gott entgegenkommen in deinem Leid. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und dann kommt ein Vers, den ich so bewegend finde. Und dieser Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Darüber denk nach, in deinem Leid. Und es wird dich aus deinem Leid emporheben. Nimm es für dich an, was Gott dir verheißt. Nimm diese Herrlichkeit, die auf dich wartet, mit in dein Leid hinein. Und es verändert dein Leid. Es nimmt dich nicht raus, erst am Ende der Zeiten. Aber es trägt dich. Das Maß des Leidens und das Maß der verheißenen Herrlichkeit, die haben ein unterschiedliches Gewicht. Das Gewicht der Herrlichkeit ist höher als das Gewicht des Leidens. Jetzt leiden wir eine kleine Zeit, aber dann wird der Jubel ewig sein. Und von diesem Wissen denken wir auch an unsere im Glauben an Jesus heimgegangen. Die jubeln noch, wenn wir kommen. Die jubeln auch noch, wenn unsere Enkel kommen und unsere Kinder kommen und unsere Urenkel kommen. Die jubeln schon. Und in Christus darfst du das auch. Jetzt schon liegt alle Herrlichkeit für uns bereit. Dann wird sie für alle sichtbar enthüllt werden. Die Herrlichkeit ist bei Gott schon da. Sie ist nur in der jetzigen Weltzeit unserem Blick nur verborgen, aber doch schon im Begriff enthüllt zu werden. Und Kinder Gottes, die können diesen Blick öffnen. Der Heilige Geist in uns macht den Vorhang auf die Herrlichkeit Gottes. Deshalb ist es so wichtig, in deiner Beziehung zu Jesus klar zu sein, diese Beziehung zu Christus zu leben, damit du einen anderen Blick gewinnst auf deine Lebenssituation. Wer Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt, dem wird Gottes Herrlichkeit zuteil. Denn in ihm sind wir Söhne Gottes und seine Erben. Was liegt in deiner Waagschale? Entscheide dich, die Herrlichkeit Gottes gegen deine Leiden zu stellen. Ich kenne viele Menschen, deren Waagschale von der Herrlichkeit Gottes emporgehoben wurde. Wir haben es auch in unserer Gemeinde erlebt, auch in manchem Sterben erleben dürfen. Aber ich erlebe auch viele, dass die Leiden größer werden, dass wir den Blick auf das, was Gott uns verheißen hat, uns verbauen, ihn verlieren. Wir wollen jetzt unseren Herrn anbeten für das, was er uns an Herrlichkeit anbietet, an Trost anbietet. Und manchmal müssen wir als Leidende, als Enttäuschte, als Kraftlose, als müde Menschen umkehren und wieder dahin gehen, wo die Schale der Herrlichkeit Gottes gefüllt wird. Und während dieser Anbetungszeit ist es vielleicht möglich für den einen oder anderen, einfach mal ans Kreuz zu gehen